eigentlich mit dem Negativen begonnen, indem wir eben diese Stellen angeschaut haben, die wohl falsch verstanden und ausgelegt werden. Und wir haben das aber bewusst gemacht, damit erstmal dieses falsche Verständnis aus dem Weg geräumt werden konnte, damit jetzt das Richtige aufgebaut werden kann. Wenn ein neues Haus gebaut werden soll, dann müssen meistens erstmal die Planierrauben kommen und erstmal das Alte da aus dem Weg schieben und dann wird da etwas Neues aufgebaut. Und darum jetzt heute Abend im zweiten Teil wollen wir uns beschäftigen mit der ewigen Sicherheit unserer Errettung und dabei ganz besonders das Johannesevangelium gebrauchen. Aber die erste Stelle, die wir heute Abend aufschlagen, wird aus dem Epheserbrief sein. Zunächst einleitend die Frage, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Heilssicherheit? Interpretieren wir da nicht unser menschliches Sicherheitsbedürfnis in die Bibel hinein? Wir Menschen haben ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Das ist der Grund, warum die Lebensversicherungen so boomen, ja, und immer größere Paläste bauen. Wir haben einfach ein Sicherheitsbedürfnis. Und interpretieren wir das nicht in die Bibel, wollen wir hier nicht auch vielleicht bis auf das Letzte noch schwarz auf weiß irgendwie Sicherheit haben? Zimmern wir nicht vielleicht ein Lehrgebäude, das unserem Wunschdenken entspricht? Oder wollen wir uns damit gar eine Sicherheit verschaffen, die uns selbst bei Lauheit und Trägheit noch den Himmel garantiert? Ist das der Grund, warum wir uns mit Heilssicherheit beschäftigen? Nein, nein und nochmal nein. Das alles wäre abzulehnen. Aber trotzdem sind das berechtigte Fragen. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Sicherheit? Ich will versuchen, berechtigte Antworten zu geben. Zum einen ist es nicht nur erlaubt, nein, es wird uns im Neuen Testament sogar befohlen, dass wir uns mit der Gewissheit und Sicherheit des Heils beschäftigen sollen. Wo wird uns das befohlen? Epheserbrief, Kapitel 6. Da spricht der Apostel Paulus von der bekannten Waffenrüstung des Glaubens. Epheser, Kapitel 6. Und da heißt es in Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Nehmt den Helm des Heils. Der Zusammenhang dieser Stelle zeigt uns, warum wir den Helm des Heils dringend brauchen. Wenn wir die Verse 10 bis 13 anschauen, dann sehen wir, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Wir kämpfen nicht gegen die Engländer oder Franzosen oder Russen oder sonst irgendjemand. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Nationen, sondern gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Schreibt Paulus, also gegen geistliche Mächte der Finsternis, gegen den Teufel und seine Dämonen und alles, was von ihnen kommt, ihre Ideologien, ihre bösen Anläufe und Methoden. Dagegen kämpfen wir und da empfiehlt Paulus anhand eines Bildes, was den Lesern damals ganz vertraut war, Waffenrüstung. Die damalige alte Welt starrte vor Waffen, ja, das römische Heer war überall präsent, jeder kannte Waffenrüstungen und er gebraucht dieses Bild und schreibt, dass wir Gläubigen eine geistliche Waffenrüstung anziehen sollen. Und da nennt er gegen die feurigen Pfeile des Bösen vor allen Dingen den Schild des Glaubens und den Helm des Heils. Was sind feurige Pfeile des Bösen? Nach meinem Verständnis sind das Anfechtungen. Anfechtungen, das heißt böse Gedanken, die nicht von Gott kommen. Zweifel, Anfechtungen. Negative Gedanken und die kommen von einer anderen Quelle. Und die schlimmsten Anfechtungen sind, wenn uns der Teufel einreden will, dass Gott uns nicht mehr lieb hat, dass unsere Sünden gar nicht vergeben sind oder zumindest nicht alle vergeben sind, dass uns Gott gar nicht wirklich angenommen hat und dass wir folglich das Ziel nicht erreichen werden. Das sind ganz schlimme Anfechtungen, wenn solche Gedanken in das Herz, in den Sinn eines gläubigen Menschen kommen. Das kommt nicht von Gott. Unsere Väter haben gesagt, Zweifel sind vom Teufel. Und das klingt sehr einfach und banal, aber das ist so. Von Gott kommen niemals Zweifel. Zweifel sind vom Teufel. Und er sät diese Gedanken. Das sind die feurigen Pfeile. Gott liebt mich nicht mehr. Meine Sünden sind gar nicht alle vergeben. Er hat mich gar nicht wirklich angenommen. Und ich werde das Ziel folglich nicht erreichen. Das ist ganz gefährlich, wenn solche Gedanken kommen. Hermann Betzel hat einmal gesagt, ich hasse nur einen, und das ist der Teufel. Er will mir die Seligkeit rauben. Und genau das will er. Er will die Seligkeit rauben. Und ich weiß von vielen alten Geschwistern, die noch im hohen Alter, obwohl sie Jahrzehnte in der Nachfolgung waren, in der Nachfolge, solche Anfechtungen bekamen. Und ich hatte eine Tante, die war über 100 Jahre alt, die lag auf dem Sterbebett und dann sagte sie, heute Nacht habe ich wieder solche Anfechtungen gehabt, ob ich wirklich das Ziel erreiche, ob wirklich alles vergeben ist. Und dann kamen Dinge aus ihrer Jugendzeit hoch, die der Teufel dann hochholen kann und Zweifel sät, ob das wirklich vergeben ist. Ich will uns damit nicht Angst machen, aber das ist wirklich Realismus, ja, biblischer Realismus. Der Teufel ist bemüht, uns mit feurigen Pfeilen zu treffen und in Brand zu setzen. Paul Gerhard, der kannte sich auch aus mit Anfechtungen, der hat nach bestandener Erprobung das Lied gedichtet, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch? Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Aber der hat es auch erlebt, wie ihm der Himmel geraubt werden wollte durch Anfechtungen des Feindes. Ich weiß es aus der Seelsorge und ich weiß es auch aus meinem eigenen Leben. Das ist das Schlimmste, wenn einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wenn man nicht mehr weiß, ob man beim Herrn ist, ob man wirklich das Ziel erreichen wird. Ich habe es einmal erlebt als junger Gläubiger. Ich war erst im ersten Jahr meines Glaubenslebens und da ist mir mal der Boden unter den Füßen weggebrochen und ich wusste wirklich nicht mehr, ob ich errettet bin, ob ich meines Heiles gewiss sein darf und alles wankte. Und das ging einige Zeit. Ich war damals schon in Liebenzell. Ich bin im Wald spazieren gelaufen und habe im Wald geschrien in meiner Not vor Anfechtung, dass sich der Herr erbarmen möchte. Und dann habe ich nach kurzer Zeit wieder Frieden gefunden und ich darf bezeugen, dass ich ihn seit dieser Stunde damals genießen darf, diesen Frieden, und er mir nie mehr gewichen ist. Aber ich habe keine Garantie dafür, dass nicht wieder solche Anfechtungen kommen können, auch in meinem Leben. Und darum, liebe Geschwister, ist es so eminent wichtig zu wissen, was die Schrift darüber sagt. Nicht, was in diesem oder jenem Buch steht, was der oder jene Ausleger meint. Was sagt die Bibel? Gibt es Gewissheit und Sicherheit des Heiles oder nicht? Muss ich am Ende bis zum letzten Atemzug meines Lebens um meine Seligkeit bangen? Darf Heilsgewissheit nur so lange da sein, wie alles glatt läuft in meinem Leben? Und wenn ich versage, beginnt das große Zittern? Bin ich am Ende wirklich nur auf Bewährung errettet? Das heißt, wenn ich sündige, falle ich dann in einen Zustand der Trennung von Gott zurück? Und wenn Verfolgung über die Gemeinde Jesu kommt, was wir ja nicht wissen, wie soll ich dann sicher sein, ob ich im Gefängnis oder unter Gewalt dem Herrn treu bleiben kann? Wer von uns könnte da für sich selbst garantieren und die Hand ins Feuer legen? Kann ich heute im Bund Gottes sein und morgen ein Kind des Teufels? Geht das? Oder muss ich mich um all diese Dinge gar nicht sorgen? Ist meine Errettung vielleicht sogar so vollständig und so vollkommen, dass sie auch meine Bewahrung in dieser bösen Wüstenzeit einschließt? Darf ich mit Fug und Recht meiner Errettung ganz sicher sein? Was sagt die Schrift? Macht die Bibel Aussagen darüber? Wenn ja, welche? Spricht Gottes Wort von der ewigen Sicherheit des Heils oder ist das nur eine Erfindung der Theologen? Wir könnten jetzt viele Bibelstellen im Neuen Testament aufschlagen, aber wir wollen uns, wie ich angedeutet habe, heute Abend einmal nur auf das Johannesevangelium beschränken. Dieses Buch, in seiner schlichten Sprache geschrieben, gibt uns vielleicht die tiefste Offenbarung der Gedanken Gottes, die wir überhaupt in der ganzen Bibel finden. Und auch zu unserem Thema hat das Johannesevangelium ganz Entscheidendes zu sagen. Wir beginnen natürlich mit Johannes Kapitel 1 und lesen die Verse 12 bis 13. Johannes 1, 12 bis 13. Da schreibt Johannes, ja, Vers 11 noch, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Macht, die Vollmacht, die Erlaubnis, die Befugnis, die Exousia steht hier im Griechischen, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Bemerken, wie er hier gegenüberstellt, die natürliche Geburt, gezeugt aus menschlichem Samen, also durch den Samen des Mannes, durch aus dem Geblüt des Mannes, aus dem Willen des Fleisches, sondern diese Geburt, die Wiedergeburt, die ist aus einer anderen Qualität. Da will Gott uns neu zeugen durch sein Wort. Und dann sind wir eben aus Gott geboren. Diesen Ausdruck möchte ich ganz stark unterstreichen. Aus Gott geboren sein. Da hat Gott gezeugt, nicht mit menschlichem Samen, sondern mit dem ewigen Samen seines Wortes. Das geht immer über das Wort Gottes. Und das, was Gott gezeugt hat, das ist göttliches Leben. Und das fließt dann in ein Menschenleben hinein, in eine Menschenseele. Und dieses göttliche Leben, das ist ewiges Leben. Und das hat eine ganz andere Qualität wie unser sterbliches, biologisches Leben. Also, hier ist die Rede von Menschen, die aus Gott geboren sind. Die sind nicht nur religiös, nicht nur christlich angehaucht, nicht nur erweckt, nicht nur zu Gott hingekehrt, sondern sie sind wiedergeboren. Oder wie es auch übersetzt werden kann, von oben geboren. Eben aus Gott geboren. Ja, die Kapitel 2 bis 4 überfliegen wir nur. Kapitel 2 zeigt, dass diese neue Geburt nicht durch die rituale Frömmigkeit des Judentums vermittelt wird, sondern alle Menschen müssen von Neuem, von oben, von Gott geboren werden. Nicht aus dem Judentum, das macht Jesus deutlich, indem er sagt, dieser Tempel, an dem die ganze jüdische Frömmigkeit hängt, der wird abgerissen und von dem kommt das Heil nicht, sondern von ihm, sein Tempel, seines Leibes, der abgebrochen und wieder aufgerichtet wird, der bringt das Heil. Ja, und in Kapitel 3 wird gezeigt, dass Juden von Neuem geboren werden müssen, am Beispiel des Nikodemus. Auch diese frommen religiösen Juden, die schon Angehörige des alten Bundes Gottes waren, Alten Testament, sie müssen auch von Neuem geboren werden. Kapitel 4 zeigt, dass Halbjuden, nämlich Samariter, von Neuem geboren werden müssen. Am Beispiel der Frau am Jakobsbrunnen. Samariterin, Halbjuden, müssen auch von Neuem geboren werden. Und in Kapitel 4, Vers 54 lesen wir, dass Jesus den königlichen Beamten beziehungsweise seinen Sohn heilte, aber dann kam der zum Glauben, Vers 53 ist es genau, und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Hier kommt zum ersten Mal im Johannesevangelium vor ein Heide, einer aus den Nationen, das war ein Römer, der hier zum Glauben kam. Also wir sehen den Dreiklang in Kapitel 3 und 4. Juden müssen von neuem geboren werden, Halbjuden, Samariter und auch Heiden kommen hier vor. Er und sein ganzes Haus kommen zum Glauben und werden von neuem geboren. Dann gehen wir in Kapitel 5, Vers 24. Und hier ist eine ganz elementare, wichtige Stelle. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Inzwischen ist Jesus in der Auseinandersetzung mit Juden und er sagt diesen Juden, 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein sogenanntes Doppelwahrlich, ja, etwas ganz Wichtiges, wenn ein Doppelwahrlich kommt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Und ihr merkt, was ich betont habe, ja, er hat ewiges Leben und er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. In dieses neue, ewige, atomsichere, krebssichere, AIDS-sichere und was weiß ich noch für bedrohungssichere Leben. Hier steht nicht, wer dem Wort glaubt, der bekommt vielleicht, eventuell, unter Umständen, möglicherweise das ewige Leben. Nein, er bekommt es, er hat es bereits, sofort, er hat es und er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Da ist etwas ganz Entscheidendes mit so einem Menschen passiert. Wer dem Wort glaubt, der wird durch das Wort neu gezeugt oder wieder mit dem anderen Ausdruck aus Gott geboren. Und derselbe hat dann das ewige Leben, denn Gott, für den Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins ist, der sieht ihn bereits am Ziel. Er sieht ihn schon am Ziel, er hat das ewige Leben und er ist vom Tod in das Leben übergegangen. Eine ganz wichtige Aussage hier. Wir sehen, es geht immer über das Wort, wer das Wort hört und das Wort glaubt, das Wort annimmt, das Wort wirklich für sich nimmt, der erfährt die Wahrheit, die dahinter steht und das Wirken Gottes in seinem Leben. Gehen wir ein Kapitel weiter in Kapitel 6. Da werden wir etwas länger stehen bleiben. In Johannes 6 wird die Speisung der 5000 berichtet. Gleich die ersten 15 Verse. Und nach dieser Speisung ist Jesus auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Die Menge will ihn zum Brotkönig machen. Vers 15, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Genau in diesem Moment beginnt er zu sichten. Es folgt jetzt hier auf dieses Ansinnen die Synagogenrede von Kapernaum, in der er zum ersten Mal von seinem Kreuzestod spricht, zwar noch verhüllt in Bildsprache. Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Damit spricht er vom Kreuz. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken, das ist es, was er geben wird am Kreuz. Da ist sein gebrochener Leib und sein vergossenes Blut, die beiden Symbole, an die wir auch beim Brotbrechen denken. Und das Ergebnis von dieser Rede, die seine Jünger eine harte Rede genannt haben, lesen wir in Vers 66. Johannes 6, Vers 66, haben wir das Ergebnis. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Punkt. Merken wir, auf dem Höhepunkt seiner Popularität, als ihm Tausende nachfolgen und ihn sogar zum König machen wollen, zum König Israels, ihn als Messias anerkennen wollen, hier, da sieht Jesus ganz genau, dass die meisten von diesen nur Zeichen und Wundergläubig sind und nicht wirklich ihn erkannt haben. Jesus sieht es, er unterliegt hier nicht der Faszination der großen Zahl. Was meint ihr, wie gefährlich das war, ja? Jetzt der großen Zahl zu erliegen und zu sehen, oh, Tausende wollen ihn zum König machen, das war eine große Versuchung für ihn hier. Aber Jesus unterliegt nicht der Faszination der großen Zahl, der heute so viele erlegen. Nein, er weiß, hinter dieser Menge steht der Vater, Gott, der ihm einzelne Menschen aus dieser Menge gibt. Jesus wusste, niemals diese ganze Menge sind wahre Gläubige und wirkliche Jünger, sondern viele haben nur oberflächlichen Glauben und werden, wenn es ernst wird, wenn es ans Kreuz geht, wenn die Botschaft vom Kreuz kommt, vom Sterben, dann werden sie ihm den Rücken zudrehen. Und genauso kam es dann auch, nachdem er vom Kreuz gesprochen hat. Aber Jesus hat es ganz bewusst gemacht. Wir wollen jetzt mal lesen die Verse 37 bis 40, hier in Kapitel 6. Oder vielleicht schon von Vers 35 ab. Jesus sprach zu ihnen in der Synagoge von Kapernaum, zu den Juden: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Merkt ihr? Er sagt, alles, was mir der Vater gibt, das wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Sehr wichtig, was hier steht. Jesus sagt, der Vater will, dass der Sohn bis zum letzten Tag nichts verliert von dem, was der Vater ihm gegeben hat. Wenn Gott Menschen dem Sohn gibt, dann bewahrt sie der Sohn und wird keinen von denen verlieren. Keinen. Jesus macht das hier ganz deutlich. Er wird keinen verlieren. Das ist der Wille des Vaters. Und wir werden am Ende im Johannesevangelium sehen, dass Jesus sagt, Vater, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da meldet er, Auftrag ausgeführt. Keinen verloren. Aber das Ganze hat noch eine kleine Einschränkung. Wenn wir in Johannes 6, Vers 64 folgende lesen, dann sehen wir, dass er von hier ab, wo zum ersten Mal davon die Rede ist, dass Jesus alle bewahren wird, dass von hier ab immer die Einschränkung kommt. Diese Bewahrung gilt nur den wirklich Gläubigen, denen, die aus Gott geboren sind, und sie gilt nicht einem der Jünger, Judas, dem Sohn des Verderbens. Das wird jetzt jedes Mal gesagt, wenn von der Bewahrung die Rede ist, dann macht Jesus immer deutlich, das gilt für alle, die der Vater ihm gegeben hat, aber nicht für die oberflächlich Gläubigen und nicht für den Judas. Wir lesen ab Vers 64, denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Er sieht die große Menge in der Synagoge von Kapernaum. Aber er sieht ganz genau, hier sind wahre Gläubige drunter, die ihm der Vater gegeben hat, und hier ist eine große Schar von oberflächlichen Zeichen- und Wundergläubigen, die nur einen Brotkönig haben wollen, Brot und Spiele haben wollen, ja, ein bisschen Unterhaltung, und die am Ende weg sind vom Fenster. Das wusste Jesus. Und er wusste es, wer es war, der ihn überliefern würde. Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Jesus wusste, die wirklich zu ihm kommen, die sind ihm vom Vater gegeben und die bewahrt er auch. Und jetzt kommt diese Aussage, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das waren die, die nur oberflächlich glaubten, die ihm nicht der Vater gegeben hat. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Mir ist das schon mal so aufgefallen, dass Jesus hier nicht sagt, als so viele weggehen, könnt ihr euch das Bild vorstellen, das ist eine Menge und auf einmal fangen die Ersten an und drehen sich um und gehen weg, da bröckelt es ab und dann gehen ganze Scharen und auf einmal ganz große Scharen und gehen weg und die Zahl wird immer kleiner und am Ende stehen hier ein paar Hände voll Menschen, da stehen noch die 12 Jünger und dann sagt er, wollt ihr auch weggehen? Da hätten wir gesagt, oh, bitte, 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 aber jetzt bleibt wenigstens ihr noch hier. Und er sagt, nein, wollt ihr auch weggehen? Ich halte euch nicht. Ich lasse euch gehen. Wollt ihr auch weggehen? Und dann ist natürlich Simon Petrus wieder der Wortführer. Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast die Zeichen und Wunder, die wir so gerne sehen, deswegen bleiben wir bei dir. Wie sagt er? Du hast Worte ewigen Lebens. Sie haben etwas geschmeckt vom Wort Gottes, ja, wie wir heute vor einer Woche im Hebräerbrief gelesen haben. Sie haben etwas geschmeckt, du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Schöne Aussage, aber nicht ganz richtig. Jetzt muss Jesus ihn korrigieren. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die 12 erwählt und von euch ist einer ein Teufel. Petrus hat nämlich gesprochen, wir haben erkannt, wohin sollten wir gehen? Wir haben erkannt und er sprach damit für alle 12. Und Jesus muss sagen, Petrus, nicht alle 12, nur 11. Petrus wusste nicht, wer das war, der ein Falscher war. Unter den echten Petrus konnte das nicht sehen. Aber Jesus wusste es. Von Anfang an, das wird ausdrücklich betont. Er wusste es. Er sprach aber von dem Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Schon hier, wo zum ersten Mal von den 12 Erwählten gesprochen wird, wird sofort deutlich gemacht, nein, nur 11. Einer ist nicht echt, einer ist der Verräter. Unter diesen 12. Hier haben wir übrigens ein klassisches Beispiel. Keiner konnte in das Herz des Judas sehen. Alle anderen Jünger hätten für ihn die Hand ins Feuer gelegt. Ganz gewiss. Petrus auch. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Aber Jesus wusste, dass Judas nicht von Gott geboren war. Darum konnte er ihn auch nicht bewahren und auch nicht zum Ziel bringen. Es ging nicht. Und das ist mir sehr wichtig geworden, überall, wo im Johannesevangelium von der ewigen Bewahrung der Glaubenden gesprochen wird, wird sofort klargestellt, dass das nur für die gilt, die Gott dem Sohn gegeben hat, die der Vater zum Sohn gezogen hat. Und es gilt in besonderer Weise nicht für Judas. Warum hat der Geist Gottes darauf so viel Wert gelegt, das immer gleich klarzustellen, überall im Johannesevangelium? Antwort: Weil unser Gott und Vater jeden Zweifel daran ausschließen wollte, dass er seine erwählten Kinder ans Ziel bringen wird. Da wollte er jeden Zweifel ausschließen, was diese Tatsache angeht. Er bringt seine erwählten Kinder ans Ziel. Stellt euch vor, da wäre immer nur von den Erwählten die Rede und am Ende fällt einer von diesen 12 ab. Da würden wir sehr unsicher werden. Da müssten wir immer bangen, ob nicht wir auch einem von diesen Zwölfen gleichen, eben dem Judas, ja, und dass wir am Ende doch zu Schanden werden. Und das wollte der Geist Gottes deutlich machen. Nein, nein, die, die der Vater dem Sohn gegeben hat, die werden auch bewahrt. Ganz sicher, die werden alle zum Ziel gebracht. Da waren Oberflächliche dabei hier bei den Juden, denen galt das nicht. Und Judas galt es auch nicht. Gott zeigt uns einfach im Johannesevangelium zwei Linien. Das eine sind die von ihm Erwählten und Berufenen, die er dem Sohn gegeben hat. Und der Sohn verliert keinen von ihnen, sondern er bringt sie zum Ziel. Und die andere Linie ist die der nicht wirklich Gläubigen, der nicht von Gott Geborenen, einschließlich des Judas. Noch einmal, das soll uns Sicherheit geben. Gottes Gnade hat uns errettet und seine Treue bringt uns zum Ziel. Ganz gewiss. Er hat sich dafür verbürgt. Machen wir einen kleinen Sprung in Johannes Kapitel 10. Etwas vom Schönsten, was wir vielleicht in der ganzen Bibel finden. Johannes Kapitel 10. Vers 25 bis 30. Ja, das ist das Kapitel vom guten Hirten, das sicher viele von uns auch kennen und lieben. Wunderbares Kapitel, auch die Kinder lieben das. Das ist so schlicht hier zum Ausdruck gebracht und doch in einer Tiefe, wie es kein Theologe hätte verfassen können, kein menschlicher Geist. Johannes 10, lasst uns lesen ab Vers 25. Jesus ist wieder in der Auseinandersetzung mit Juden, oft im Johannesevangelium. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, ihr Juden, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Merkt ihr? Ihr seid nicht von meinen Schafen. Das heißt, ihr seid nicht von Gott geboren. Ihr seid nicht von Gott mir gegeben, so wie meine 11 Jünger. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Ihr seid Wölfe im Schafspelz. Und dann fährt er fort. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Was ist das für eine köstliche Aussage hier? Tausende und Abertausende von Menschen sind durch diese Verse zum Glauben gekommen und haben auch durch diese Verse für sich persönlich die Gewissheit und Sicherheit ihres persönlichen Heils erfassen können. Durch diese schlichten Verse, die eigentlich aus einer Kinderstunde stammen könnten, ja, aus einem Anschauungsunterricht in einer Kinderstunde, eine Gegenstandslektion, so einfach, aber so tief. Jesus sagt, ihr Juden glaubt nicht, ihr seid nicht von meinen Schafen. Aber die, die hören, die bekommen ewiges Leben. Und niemand wird sie aus der Hand reißen und niemand kann sie aus der Hand rauben. Übrigens, im Griechischen steht im Vers 28 eine doppelte Verneinung. Hier heißt es bei mir in der Elberfelder, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Hier steht im Griechischen ume. U heißt nicht und me heißt auch nicht. Und hier steht ume, also zweimal nein, ja, zweimal nicht. Eine doppelte Verneinung. Ume, das hat meinen schwäbischen Klassenkameraden dazu veranlasst zu sagen, es ist also unmäglich, dass wir verloren gehen, ja, weil hier U und Mä steht. Unmäglich. Das ist schwäbisch, ihr beiden, das könnt ihr noch nicht verstehen, aber die anderen verstehen das, ja, schwäbisch. Gut, also, hier ist eine Verheißung gegeben. Hier steht, dass die Schafe Jesu, die seine Stimme gehört haben, wieder sein Wort, die er kennt, die ihm folgen, sie bekommen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus der Hand rauben. An diese Verheißung ist übrigens keine Bedingung geknüpft. Hier steht nicht, wenn die Schafe immer gehorsam sind und gehorsam bleiben und sich keine groben Schnitzer erlauben, dann bekommen sie das ewige Leben. Keine Bedingung. Hier steht auch nicht, wenn sich die Schafe nicht selbst meiner guten Hand entwinden und geistlichen Selbstmord begehen. Das steht auch nicht da. Keine Bedingung. Hier steht, dass seine Schafe seine Stimme hören und dass er sie kennt und dass sie ihm folgen und dass er ihnen ewiges Leben gibt. Ume. Und sie kommen nie mehr um. In Ewigkeit nicht gehen sie verloren. Ume. Und darum hat kein Mensch das Recht, derartige Bedingungen an das Wort Gottes zu knüpfen. Schaut, die Bibel ist sehr genau inspiriert. Wenn eine solche Möglichkeit bestünde, dass wir uns selbst aus seiner Hand rauswinden können, dann wäre das garantiert irgendwo erwähnt. Davon bin ich überzeugt. Die Bibel ist so genau, das würde die Bibel ganz offen sagen. Aber ich finde es in der Schrift nicht. Niemand wird uns aus Gottes Hand rauben. Jetzt ist nur die Frage, glaubst du Jesu Worten oder glaubst du ihm nicht? Es sind Jesu Worte, nicht meine. Und wenn du sie glaubst, wenn du seine Stimme hörst und glaubst und das für dich nimmst, dann gehört es dir. Nimm es, glaub es und es gehört dir, du hast es. Anders geht es nicht. Du wirst es nicht fühlen, du wirst es nicht spüren, es wird keine Gänsehaut und kein elektrischer Strom über deinen Rücken gehen. Das alles steht auch nicht da. Es steht da, dass wir es glauben sollen. Glauben. Dem Wort vertrauen. Und wenn wir das tun, dann kommt diese Gewissheit, diese Sicherheit in unser Leben aufgrund des Wortes Gottes. Sehr wichtiger Abschnitt, der mich sehr gefreut hat bei der Vorbereitung. Johannes Kapitel 13. Wir kommen schon zu den Abschiedsreden und setzen schon langsam zur Landung an. Johannes 13. Vers 10 und 11 ist mir wieder aufgefallen, dass da, wo von der Wiedergeburt die Rede ist, von dem aus Gott geboren sein, dass da gleich wieder die Einschränkung kommt mit dem Judas. Also Johannes 13, Vers 10, Jesus sagt bei der Fußwaschung, ja, nachdem er den Jüngern die Füße gewaschen hat, sagt er, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein. Einschränkung. Aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Was heißt das, wer gebadet ist? Jesus hat die Füße gewaschen. Da sitzen die Jünger, die hatten sich gestritten. Normalerweise macht das der unterste Sklave und da war gerade kein Sklave da. Ja, wer soll das jetzt machen? Keiner war bereit. Und dann hat Jesus sein Obergewand abgelegt, hat sich umgürtet, hat die Waschschüssel genommen und hat angefangen, den Jüngern die Füße zu waschen. Und die saßen da, die wussten nicht, wie ihnen geschah. Die waren beschämt, die liefen rot an, aber sie waren perplex. Und dann kam Jesus zu Petrus. Und Petrus fand als erster die Fassung wieder und sagte, bei mir nicht. Das kommt nicht in Frage, dass du mir die Füße wäschst. Nie mehr, niemals oder nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Und Petrus, wie er war, Herr, nicht meine Füße allein, auch die Hände und das Haupt, bitte ein Vollbad. Ja, so war Petrus ganz oder gar nicht. Und dann sagt der Herr Jesus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Jesus will hier im Bild, spricht er von der Wiedergeburt. Ein Mensch kann einmal eine Generalreinigung von seinen Sünden bekommen, in dem Augenblick seiner Wiedergeburt, wo er von Neuem geboren wird, vergibt Gott das ganze gelebte Leben und nimmt alle Sünden weg. Eine Generalreinigung. Und von diesem Moment an muss er nicht immer wieder neu wiedergeboren werden, sondern das geht nur einmal, diese neue Geburt von Gott, von oben geboren werden. Aber als wiedergeborener Christ versagt er immer noch. Und es kommt noch zu Sünden. Jeden Tag Versagen ist da. Und mit diesen konkreten einzelnen Sünden dürfen wir immer wieder zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Und das heißt die tägliche Fußwaschung. Aber nicht jeden Tag, im Bild gesprochen, wieder neu gebadet werden müssen. Sondern geistlich gesehen genügt ein Bad. Wir baden mindestens einmal in der Woche, ja, viele von uns. Aber im Geistlichen gesehen genügt ein Bad der Wiedergeburt. Einmal im Leben. Und deswegen spricht Jesus hier von der Wiedergeburt im Bild, ja, wer gebadet ist, der hat nicht nötig, gewaschen zu werden, nur die Füße. Er ist ganz rein und ihr seid rein, sagt er den Jüngern. Er sagt, ihr seid rein. Und das sagt er auch uns. Wir, wenn wir das Bad der Wiedergeburt erlebt haben, wir sind rein. Und wir brauchen nur die tägliche Fußwaschung. Ich sage das gerne auch im Bild, wenn jemand gebadet hat und er steigt aus der Badewanne und er greift irgendwo hin, wo ein bisschen Staub ist, was macht er dann? Dann lässt er gleich wieder die Badewanne volllaufen und badet sich wieder. Oder was macht er dann? Dann hält er seine Finger unter das fließende Wasser und wäscht sich die Finger. Er wird doch nicht wieder baden. Und so im Geistlichen, wer wiedergeboren ist, der braucht nur die Reinigung von den konkreten Sünden, die ihm gerade unterlaufen sind, aber er muss sich nicht immer wieder neu bekehren und wieder neu wiedergeboren werden. Das wäre eine falsche Vorstellung. Und hier kommt wieder die Einschränkung, nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Und im Vers 18 bis 19 heißt es dann weiter, ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, nämlich die 11, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Deswegen musste eben Judas diesen Weg gehen. Das hat die Schrift schon vorausgesagt. Übrigens, die nächsten Verse zeigen, dass bis zum Abend vor der Kreuzigung immer noch keiner der Jünger ahnte, dass Judas ein Falscher war. Da fragen sie, als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, fragen sie, bin ich's? Bin ich's? Sie sagen nicht, ah ja, ist ja klar, Judas. Keiner von ihnen kam auf die Idee, dass es der Judas sein würde. Sie wussten es nicht. Sie konnten das äußerlich nicht unterscheiden. Der war genauso fromm wie sie. Der hat Gebete gesprochen, der hat Opfer gegeben, der hat anderen Gutes getan, der hat die Kasse verwaltet. Der war äußerlich nicht zu erkennen. Nur Gott, nur Jesus selbst wusste, wie es da drin bei ihm aussah. Wie wollen wir denn heute bei Menschen sehen, ob die wirklich wiedergeboren sind oder nicht? Wir können es genauso wenig sehen, wie die Jünger damals bei Judas es sehen konnten. Johannes 14, nächstes Kapitel, etwas Wunderschönes, Vers 15 bis 20. Johannes 14, Vers 15 bis 20. Jesus kündigt hier den Jüngern das Pfingstereignis an. Er sagt, Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Beistand ist der Paraklet, wörtlich der zur Hilfe herbeigerufene, der Paraklet. So wird der Heilige Geist genannt. Ja, Jesus hat ihn zur Hilfe gerufen, dass er uns, den Gläubigen, zur Hilfe kommt, dass wir nicht verwaist sind hier während unseres Erdenlebens, sondern dass wir den Beistand haben, den Paraklet. Und Jesus sagt, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ist mir heute so richtig aufgefallen. Er bleibt bei euch und wird in euch sein, sagt Jesus voraus von dem Heiligen Geist. Bei uns und in uns. Wunderbar. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Und ihr in mir und ich in euch. Jesus sagt, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin, Jesus und der Vater eins. Ich und der Vater sind eins. Und ihr werdet erkennen, dass ihr in mir seid, wir in ihm. Das spricht von der Eingliederung in den Leib Jesu seit Pfingsten, werden alle Gläubigen in den Heiligen Geist getauft und damit in den Leib Jesu hineingetauft, die Taufe mit dem Heiligen Geist seit Pfingsten, in den Leib Jesu. Jesus ist das Haupt, wir sind die Glieder, wir bilden einen Leib und wir gehören alle zusammen, das ist ein Organismus, Haupt und Glieder gehören zusammen. Seit Pfingsten, wir sind in ihm und er ist in uns. Jesus wohnt im Heiligen Geist in uns Gläubigen. Wir haben Leben aus Gott, nämlich geistliches, göttliches Leben. Jesus wohnt unsichtbar durch den Heiligen Geist in uns. Jesus sagt, an jenem Tage werdet ihr das erkennen. Aber jetzt ist meine Frage, haben wir diese Wahrheit, diese köstliche, tiefe Wahrheit schon für uns ganz persönlich erkannt? Jesus sagt, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Das haben wir sicher erkannt. Jesus und der Vater sind eins. Aber jetzt muss weitergehen. Und ihr in mir und ich in euch. Eine untrennbare Einheit. Jesus und der Vater sind eins und die Gläubigen und Jesus sind eins. Wir sind also mit Gott eins geworden. Wir sind zu einem Organismus verschmolzen, Haupt und Glieder. An jenem Tage werdet ihr das erkennen. Ihr in mir und ich in euch. Vor 160 Jahren hat ein Mann in England, das heißt, er lebte damals in Irland, nämlich John Nelson Darby, diese Wahrheit für sich persönlich erkannt. Er war Pfarrer der englischen Staatskirche, also Geistlicher, Jurist eigentlich vom Studium her, aber dann später noch Pfarrer geworden, Pfarrer der anglikanischen Kirche. Und dann hat er einen Reitunfall gehabt und hat monatelang krank liegen müssen und hat die Bibel studiert. Und dann ging ihm beim Lesen von Johannes 14, Vers 20, bei diesem Vers ging ihm diese köstliche Wahrheit auf, was das bedeutet. Und er war einer der Ersten, die das erkannt haben, dass wir wirklich Sicherheit der Errettung haben dürfen, weil es hier steht, weil wir in Jesus sind und Jesus im Vater, weil wir ganz untrennbar miteinander verbunden sind. Anhand dieses Verses ging es ihm auf. Und er hat es dann verkündigt, er hat es weitergegeben und viele andere Gläubige haben es seitdem in der Schrift entdeckt, an diesem oder an anderen Versen. Es gibt sehr viele Verse, die das Gleiche aussagen. An jenem Tage werdet ihr erkennen, hast du es erkannt? Ist das wirklich für dich persönlich ja Wahrheit geworden und Wirklichkeit geworden? Hast du dir das zu eigen gemacht? Ja, ich bin auch Glied am Leib Jesu und er wird keines seiner Glieder nehmen und abschneiden von seinem Leib. Das wird er niemals tun. Noch ein Kapitel, Johannes 17, wollen wir anschauen. Johannes 17, eigentlich müssten wir das ganze Kapitel lesen, das können wir natürlich nicht jetzt, aber das könnt ihr, wenn ihr wieder das Johannesevangelium lest und bei Kapitel 17 seid, dann lest ihr es wieder. Johannes 17, ich kann jetzt nur zwei kleine Passagen rausnehmen. Die Verse 9 bis 12 wollen wir lesen. Dieses Allerheiligste, was wir in der Bibel haben, ja, Johannes 17, Jesus betet im Schatten des Kreuzes und dann betet er für uns. Vers 9, zuerst also für die 11 Jünger damals, aber dann auch für die, die durch ihr Wort an ihn glauben werden, das sind wir. Die Kette aller Gläubigen durch die Jahrhunderte. Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Kommt sehr oft vor, das Wort gegeben, vom Vater gegeben. Paedoken im Griechischen, gegeben vom Vater, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Immer diese Einheit zwischen dem Vater und Jesus. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind noch in der Welt. Ich komme zu dir, Vater. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, hier auf dieser Erde, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Merken wir, wieder betont es Jesus, ich habe sie behütet, keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner, nur der Sohn des Verderbens, denn der war ihm nie vom Vater gegeben. So, und wenn Jesus einmal die Gemeinde dem Vater vorstellen wird, die ganze Gemeinde, alle Gläubigen aus allen Jahrhunderten, die er mit seinem teuren Blut erkauft hat, stellt euch mal diese Situation vor, das ist der Thron Gottes. Und dann sagt Jesus, Vater, darf ich dir meine Braut vorstellen, meine erlöste Schar, die du mir gegeben hast, ich habe sie bewahrt. Es ist keiner verloren gegangen. Oder, Moment, etwas muss ich dir gestehen, es ist mir sehr peinlich, aber einen konnte ich leider nicht festhalten, der Wilfried. Das war so ein Querkopf und der war so störrisch und der war so vermessen und so weiter. Ich habe alles versucht, aber am Ende ist er mir doch aus der Hand rausgerutscht. Meint ihr, das wird Jesus sagen müssen? Ganz gewiss nicht. Und da könnt ihr auch euren Namen einsetzen. Das wird er nicht sagen müssen. Er wird vor dem Vater stehen und wird sagen, Vater, ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens. Die, die du mir gegeben hast, die habe ich alle bewahrt. Das wird er sagen, ganz gewiss. Keiner von ihnen verloren. Und im Vers 24 steht etwas, das ist sehr untypisch für Jesus, für unseren Herrn. Da sagt er, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Lest ihr das oft im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ich will? Ich lese das nicht oft, aber hier steht es. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast vor Grundlegung der Welt. Das sind ganz starke Aussagen. Da können wir nicht einfach drüber lesen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, was er hier ausdrücken will. Die, die ihm der Vater gegeben hat, die bringt er zum Ziel. Und alle, die von Gott geboren sind, von Neuem geboren, die wiedergeboren sind, die den Herrn Jesus aufgenommen haben als ihren Erretter, die sind da eingeschlossen in dieses göttliche Ich will. Ach ja, noch ein ganz kleiner Blick in Kapitel 18, das habe ich eben vergessen. Kapitel 18, Vers 8 und 9, will ich nur kurz noch sagen, da kommt unmittelbar später die Gefangennahme, da wird Jesus von einer ganzen Kohorte im Garten Gethsemane gefangen genommen und die Jünger sind ja auch noch da bei ihm, die haben geschlafen und jetzt sind sie aufgewacht und sehen da die Soldaten und dann fragt Jesus, Vers 6, als er nun zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden, da fragt er sie wieder, wen sucht ihr? Sie sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Merkt ihr, wie oft das vorkommt im Johannesevangelium? Keinen verloren. Und das wird hier nochmal gesagt. Wenn ihr mich sucht, so lasst diese gehen. Jesus stellt sich hier als der gute Hirte vor die Schafe, denn wenn er das nicht gemacht hätte, wenn die hier seine Jünger gefangen genommen hätten und sie auch verhört worden wären und gar gegeißelt und gefoltert wären, ich glaube, keiner der Jünger hätte das wirklich überstanden. Hier in dem Zustand hätte keiner der Jünger wirklich dann das Ziel erreicht. Da wären sie alle abgefallen, denn sie hatten nicht den Heiligen Geist. Es ist noch vor Pfingsten. Da wären sie nicht durchgekommen. Und darum stellt sich Jesus vor sie und sagt, wenn er mich sucht, hier bin ich, aber lass diese gehen. Und er lässt sie alle springen. Und sie sind alle durchgekommen. Zwar hat Petrus verleugnet. In seinem Hochmut, in seiner Vermessenheit musste er gedemütigt werden. Und er schrammte haarscharf an dem Abfallen vorbei. Aber Jesus hatte gesagt, Simon, Simon, Satan hat euer Begehrt, dass er euch sichten möchte wie den Weizen. Wörtlich steht da, er hat eure Auslieferung verlangt. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus hat für ihn gebeten beim Vater. Und so hat er für uns gebeten, hier im hohenpriesterlichen Gebet. Und er betet jetzt als der hohe Priester beim Vater für uns. Glaubt ihr, dass es dem Feind gelingen wird, einen von uns da aus der Hand Jesu zu ziehen? Ich glaube es nicht. Ich muss zusammenfassen. Wir sind durch das Johannesevangelium gegangen und wir haben die Frage gestellt, was sagt die Schrift zum Thema, kann jemand, der aus Gott geboren ist, wieder verloren werden? Wir haben nicht gefragt, kann ein oberflächlicher Gläubiger wieder irgendwie davonrutschen und wieder in die Welt zurückgehen? Ja, das kann passieren, das passiert andauernd. Aber die Frage ist, kann einer, der aus Gott geboren ist, wieder verloren gehen? Wir haben gesehen, das Werk des Vaters in der Errettung. Er hat uns bereits vor Grundlegung der Welt erwählt. Er hat uns jetzt in dieser Zeit berufen mit einem heiligen Ruf und er hat uns zum Sohn hingezogen. Wir haben dann gesehen, das Werk des Sohnes in der Errettung. Er, der Sohn, hat uns mit seinem teuren Blut für Gott erkauft und er wird uns nie mehr loslassen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Und wir haben das Werk des Heiligen Geistes in der Errettung gesehen. Als wir gläubig wurden, kam er in unser Leben. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und er hat uns für Gott versiegelt und bleibt in Ewigkeit bei uns. Wir sehen, obwohl wir uns entscheiden mussten, ist unsere Errettung ganz und gar das Werk Gottes und nicht das Werk des Menschen. Wir werden nicht bewahrt aufgrund von irgendetwas, das in uns selber liegt oder aufgrund irgendetwas, das wir sind oder tun. Es ist Gottes Werk, unsere Errettung. Gottes Werk. Und darum, weil die Errettung außerhalb von uns liegt, wirklich, wie unsere Väter gesagt haben, extra nos, außerhalb von uns, darum, weil es Gottes Sache ist, darum garantiert er dafür. Weil unsere Errettung auf der Macht und Treue Gottes beruht, darum können wir Heilssicherheit haben. Nicht nur subjektive Heilsgewissheit, objektive Heilssicherheit. Der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi, schreibt Paulus. Ihr müsst selbst eure persönliche Antwort finden. Ich habe für mich die Antwort in der Schrift gesucht und gefunden. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Ich habe jahrelang über diesem Thema nachgedacht und geforscht in der Schrift und ich habe für mich persönlich die Antwort gefunden. Ihr müsst selbst eure Antwort suchen und finden. Meine Antwort wird euch in Stunden der Anfechtung und Versuchung nicht helfen. Wenn ihr plötzlich auf dem Krankenbett liegt, wenn ihr in einen Operationssaal geschoben werdet, wenn ihr an einem Trauersarg steht, an einem Grab, dann kann euch meine Heilssicherheit nicht helfen. Da braucht ihr biblische Lehre unter euren Füßen, Felsengrund, den ihr selbst gefunden habt, den ihr selbst angenommen, selbst verinnerlicht habt, was bei euch in Fleisch und Blut gegangen ist. Und darum möchte ich euch einfach am Schluss ermutigen, denkt nicht gering über dieses Thema. Wenn die feurigen Pfeile des Bösen kommen, brauchen wir den Schild des Glaubens und den Helm des Heils. Lasst uns die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen. Und zwar nicht erst, wenn die Pfeile kommen, sondern vorher. Da müssen wir vorher uns mit beschäftigt haben. So, und wie letzte Woche schließe ich auch heute noch einmal mit einem Zitat von Spurgeon. Spurgeon, der hat über diesem Thema sehr viel nachgedacht und sehr Gutes gesagt. Er schreibt in seinem Andachtsbuch über einen Vers, wie kann es sein, aus dem Johannesevangelium, Johannes 16, 14, da heißt es, derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Und über diesen Vers schreibt er folgende sehr inhaltsreichen Sätze. Nachdem wir die Verkündigung an diesem Prüfstein untersucht haben, möchten wir ihn auf die Lehren anwenden. In der Lehre des Arminianismus, also bei diesen Leuten, die sagen, dass Gläubige, wahre Gläubige wieder verloren gehen können. Im Arminianismus, einem Gemisch von Wahrheit und Irrtum, ist die Lehre vertreten, dass Gläubige aus der Gnade fallen können. Eine Lehre, die entehrender für Christus ist, als ich es auszusprechen vermag. Sie legt meiner Meinung nach ihren schwarzen, rußigen Finger geradezu unter das Wappenschild unseres Herrn und verspottet ihn vor der ganzen Welt als einen, der wohl anfängt zu bauen, aber nicht imstande ist, den Bau fertigzustellen. Diese Lehre wirft einen Schatten auf die Macht unseres Herrn. Er hat gesagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Aber nach dieser Lehre der Arminianer, die ein Fleck auf der Wahrhaftigkeit unseres Herrn ist, gehen die Schafe des guten Hirten dennoch verloren. Die Lehre, dass wir aus den Händen Christi fallen können, wirft einen solchen Makel auf das Wesen Christi, dass er demnach unseres Vertrauens nicht würdig wäre. Und jetzt schließt er, wer beweisen könnte, dass einer, der wirklich in Christus war, abgefallen und verloren gegangen ist, der würde beweisen, dass unser Herr nicht die Wahrheit ist. Wenn das Kind Gottes enterbt werden kann, wenn Christus seine Braut wieder verlassen kann, wenn der gute Hirte sein Schaf verlieren könnte, wenn die Glieder des Leibes Christi abgeschnitten werden oder verfaulen könnten, dann wüsste ich weder, was die Schrift lehrte, noch könnte ich begreifen, wie Christus es wert wäre, die Zuversicht der Gläubigen zu sein. Das sagt Spurgeon über dieses Thema. Es ist nicht wichtig, was ich gesagt habe, es ist letztlich auch nicht wichtig, was Spurgeon sagt. Es ist wichtig, was die Schrift sagt und darum noch einmal, forscht in der Schrift, sucht eine Antwort darauf und findet sie im Wort Gottes und dann haltet sie fest und werdet eures Heiles gewiss und sicher. Ich glaube, das gibt uns einen ganz tragfähigen Grund unter unsere Füße, den wir brauchen, auch in dieser Endzeit, in die wir immer mehr hineingehen.